Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn. Hallo. Wie erleben Sie die vergangenen Monate? Das könnte eine Frage im Jahresgespräch sein. Wie sich Mitarbeiter auf die Gespräche mit dem Chef vorbereiten können, dazu nachher mehr in dieser Sendung. Zunächst aber zu Ihrer Antwort auf die Frage. Campus und Karriere interessiert sich nämlich dafür, wie Hörerinnen und Hörer die vergangenen Monate wahrnehmen. Sie sollen zu Wort kommen, so wie diese Hörerin aus Bayern in unserer neuen Rubrik.
Bildung unter Corona. Hörerinnen und Hörer erzählen.
Also mein Name ist Sonja Alefi. Ich lebe mit meinem Mann und meinen drei Töchtern in München. Meine drei Töchter sind 18 und 13 Jahre. Zudem bin ich noch Unternehmerin und habe 6 angestellte Jungmütter und engagiere mich für die Kinderrechte seit März in der Pandemie. Was mir auffällt in den letzten Monaten, dass gerade vor Entscheidungen der Bundesregierung und der Bundesländer in den Nachrichten und in den Medien sehr viel darüber berichtet wird, dass Schulen geschlossen werden sollen, dass Schulen gefährlich sind, dass Schulen ins Wechselmodell gehen sollen. Da hört man vor allem ganz viel Herrn Lauterbach oder auch Herrn Kekulé, obwohl es eigentlich inzwischen viele Studien gibt, die zeigen, dass Schulen selten zu Superspreader-Events werden. Und das ist für uns Eltern oft ein Problem. Und ich würde mir wünschen, dass die Berichterstattung da mit ein bisschen ruhigeren Tönen rangeht. Weil im Grunde wird mit der Angst der Eltern gespielt. Weil wenn ich eine Überschrift lese, die müssen jetzt ins Wechselmodell, dann klicke ich da drauf, weil ich Angst habe als Eltern. Das tut mir aber nicht gut und das tut auch der öffentlichen Meinung nicht gut aus meiner Sicht.
Bildung unter Corona. Was erleben Sie? Erzählen Sie uns von Ihrem Alltag in unserer Hörerrubrik und schreiben Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de.
So wie diese Hörerin es auch gemacht hat, die von ihr angesprochene Verunsicherung, auch durch die Berichterstattung in den Medien, die nehmen wir natürlich auch wahr, diskutieren hier in der Redaktion in den vergangenen Monaten immer wieder, ob wir jede Kleinigkeit im Bund, Länder hin und her, jede Äußerung, jeden neuen Vorschlag und die sogleich erfolgenden Ablehnungen und Kritikpunkte groß abbilden oder wie angesprochen, mit ruhigeren, schönen Berichten. Die optimale Lösung, die absolute Lösung, die gibt es natürlich nicht. Und heute deshalb nur so viel zum Hybridunterricht. Aller Voraussicht nach wird es Ihnen ab Mittwoch überall in Bayern ab Klasse 8 geben. Heute Morgen gab es eine Verhaftungswelle, die größte seit August. Nicht in Deutschland, sondern in Hongkong. Dort protestieren seit einem Jahr die prodemokratischen Bürger. Viele Studierende sind dabei. Wir haben bei Campus und Karriere immer wieder davon berichtet. Die Behörden reagieren immer härter. Eine friedliche Protestaktion auf einem Unicampus im November führte heute zu Sanktionen, wie Steffen Wurzel berichtet.
8 Menschen hat die Hongkonger Polizei heute früh festgenommen, vor allem junge Leute, alle in Zusammenhang mit einer Demo auf einem Universitätscampus. Auf dieser Kundgebung im Norden der Sonderverwaltungsregion Mitte November seien Transparente gezeigt worden und Sprechchöre zu hören gewesen, die gegen das neue Gesetz zur nationalen Sicherheit verstoßen, heißt es in Medienberichten. Die Nachrichtenwebseite Hongkong Free Press schreibt von Spruchbändern mit dem Aufdruck Hongkong, es gibt nur einen Ausweg. Außerdem sei die inoffizielle Protesthymne der Pro-Demokratie-Bewegung Glory to Hong Kong gesungen worden. Unter Chinas neuem Sicherheitsgesetz für Hongkong genügt das schon, um festgenommen und angeklagt zu werden. Chinas kommunistische Führung hatte das Gesetz zur nationalen Sicherheit am 1. Juli in Hongkong in Kraft gesetzt, obwohl die frühere britische Kolonie eigentlich Autonomie genießt. Inzwischen wandern immer mehr prodemokratisch gesinnte Bürgerinnen und Bürger aus oder gehen ins Exil. Nach einem Bloomberg-Bericht hat Großbritannien allein im Oktober rund 60.000 sogenannte Overseas-Reisepässe an Hongkongerinnen und Hongkonger ausgestellt. Vergangene Woche ist auch der frühere Parlamentsabgeordnete Ted Hui nach London geflüchtet, gemeinsam mit seiner Familie. Die US-Regierung plant nach einem Reuters-Bericht neue Sanktionen gegen weitere Funktionäre der chinesischen Staats- und Parteiführung wegen der Lage in Hongkong.
Das Vorgehen der Behörden in Hongkong hat viel mit der chinesischen Regierung zu tun, die befürchtet, dass prodemokratische Bestrebungen nach Festlandchina überschwappen können. China ist ein völlig anderes Land mit einer ganz anderen Kultur. Der Staat folgt einer anderen ideologischen Ausrichtung, als es die westlichen Länder tun. Im globalen Vergleich wird China bereits als systemischer Rivale gesehen, der seine Einflusssphäre massiv ausbaut. Ist Abschottung die richtige Lösung? Nein, das sagen zum Beispiel die Konfuzius-Institute, die an einigen deutschen Universitäten agieren. Und sie sind in Kooperation mit China aktiv. Und das ist nicht ganz unumstritten. Nein, das sagt auch das vom Goethe-Institut und der Mercator-Stiftung gegründete Bildungsnetzwerk China. Im Gegenteil, wir müssen mehr wissen über China, sagen sie. Aber gerade Schülerinnen und Schüler haben große Wissenslücken. Das soll sich jetzt ändern. Kai Rüßberg mit den Einzelheiten.
China ist für die Schülerinnen und Schüler in Deutschland ein weitgehend unbekanntes Land. Trotzdem ist vielen von ihnen klar, dass das bevölkerungsreichste Land der Erde eine wachsende Bedeutung hat, die sich auch im Unterricht widerspiegeln sollte.
Ich muss, glaube ich, nicht Chinesisch lernen, um zu verstehen, wie China handelt. Aber es reicht, wenn ich in Büchern, aber auch im Unterricht, in verschiedenen Arbeits- und Lernformen darüber aufgeklärt werde, was China ist und wiefern China wichtig ist.
Die chinesische Kultur ist eine sehr interessante Kultur, aber ich würde auch die Meinung vertreten, dass wir jetzt hier in Europa bzw. in Deutschland nicht unbedingt die Sprache lernen müssen.
Wir sehen jetzt in den Medien eine ganz neue Art von Demokratie gerade in China. Oder nicht Demokratie, wie man es nennen will, aber dass wir da aufgeklärt werden, vor allem in so Unterrichtsfächern wie Sozialwissenschaften, Sowie oder Politik.
Genau das ist das Ziel des Bildungsnetzwerks China, das von der Mercator Stiftung und dem Goethe-Institut getragen wird. Ausgangspunkt war eine Untersuchung, finanziert vom Bundesbildungsministerium, wonach dringender Nachholbedarf bestehe, betont Geschäftsführer Kaspar Wellbergen.
In dieser Studie wurde festgestellt, dass das Niveau von Kenntnis über China in Deutschland an Schulen sehr gering ist. Also auch im Vergleich zum Beispiel zu europäischen Nachbarn noch gering ist. In Deutschland sind es circa 5000 Schüler, die zu jedem Zeitpunkt Chinesisch lernen und in Frankreich sind es 50.000.
Als ehemaliger Leiter des China-Büros der Mercator Stiftung kennt Wellbergen die Vorbehalte in Deutschland gegenüber mangelnder Demokratie, Drangsalierung religiöser Gruppen oder allgegenwärtiger Überwachung bis hin zu wirtschaftlichen Expansionsbestrebungen.
Angenommen, China hätte schon die halbe Welt erobert, umso mehr Grund, sich mal damit zu beschäftigen, wie es in China selbst aussieht und wie China tickt. Wir möchten über alle möglichen Aspekte von China, auch die kritischen Materialien zur Verfügung stellen, die dann an geeigneter Stelle in den Schulcurricula von verschiedenen Fächern eingesetzt werden können.
Neben Lehrmaterialien, die für den Sprach- oder Projektunterricht erstellt werden, sind weitere Angebote geplant. Schulen können sich um finanzielle Hilfe für Fortbildung und Vernetzung oder für den Austausch von Lehrern und Schülern nach China bewerben. Wellbergen betont, dass das Bildungsnetzwerk rein aus Deutschland finanziert wird.
Wir haben weder offen noch verdeckt Finanzierung von chinesischer Seite, sondern im Gegenteil, die Initiative ist ja deswegen vielleicht auch sinnvoll, weil man in diesem Fall eben sicher sein kann, dass die Beschäftigung mit China hier frei von staatlichen Einflüssen passiert.
So hat es in der Vergangenheit Kritik an Kooperationen von Universitäten mit staatlich gelenkten chinesischen Konfuzius-Instituten gegeben. Davon will sich das Bildungsnetzwerk abgrenzen. Trotzdem warnt der China-Experte Andreas Fulda, Dozent an der Universität Nottingham, lässt sich ein staatlicher Einfluss nur schwer vermeiden.
Also ich denke, das Bildungsnetzwerk Deutschland-China muss ein wenig aufpassen, dass es eben nicht nur um die Sprache und Kultur geht. Wenn man sich mit der Volksrepublik China beschäftigt, ist das eine politische Beschäftigung. Das ist eine extrem politisierte Gesellschaft aufgrund der Vorherrschaft der Partei. Denn sonst könnte da ganz leicht ein Zerrbild entstehen.
Der Politikwissenschaftler meint, selbst die reine Sprachausbildung beinhalte stets auch eine politische Komponente.
Es kann auch keinen unpolitischen Sprachunterricht geben. Denn über den Sprachunterricht wird zum Beispiel auch Kultursensibilität vermittelt. Im Falle der Volksrepublik China allerdings ist natürlich die Frage, wer Kultur definiert. Ist das die Partei oder sind das Akteure der chinesischen Zivilgesellschaft? Und es werden alle anderen Traditionen und gesellschaftlichen Strömungen sehr häufig dann übersehen.
Das Bildungsnetzwerk beteuert aber, dass man sich eng mit der Kultusministerkonferenz der Länder bei den Planungen abstimmen will.
Wer im Beruf etwas werden will, sollte daran denken, das äußere Erscheinungsbild hat eine deutlich höhere Wirkung als die Worte, die jemand oder je Frau wählt. 55% zu 7%, besagt eine soziologische Studie. Daraus leitet sich eines klar ab: Kleider machen nicht nur Leute, sondern auch Karrieren. Und bei Frauen scheint Äußeres und Erfolg besonders eng miteinander verknüpft zu sein. Nicole Albers ist der Frage nachgegangen, warum das so ist.
Als ich vor knapp 11 Jahren einen Kredit haben wollte, habe ich davor gesprochen. Und wisst ihr, was der bezaubernde Mann von der Bank zu mir gesagt hat? Frau Reyes, dass Sie sich selbstständig machen wollen. Tut uns sehr leid, aber wir glauben nicht daran. Und genau dasselbe ist mir auch beim Gewerbeamt passiert. Und genau da habe ich mich gefragt, was zum Geier passiert hier gerade?
Das war der berufliche Start von Jessica Reyes Rodriguez. Heute hat die Designerin ein erfolgreiches Label für Biomode und ist Imageberaterin. Schon damals sei sie gut gewesen, meint sie, doch Stipendien und Auszeichnungen reichten nicht, um zu überzeugen.
Ich habe falsch kommuniziert. Ich war sehr bunt gekleidet, aber das ist nicht das, was jemand sehen möchte, der sein Geld in ein Startup-Unternehmen investiert.
Tatsächlich ist das wissenschaftlich erwiesen. So stellten Forscherinnen und Forscher der Universität Yale in einer Studie fest, dass unangemessene Kleidung die Erfolgschancen deutlich schrumpfen lassen. Je formeller der Kleidungsstil in Verhandlungen, desto höher die Chancen auf Erfolg.
Und deswegen muss man sich so kleiden, wie der Kunde es eigentlich braucht. Und eine erfolgreiche Unternehmerin kommt mir nicht in Turnschuhen entgegen und einem T-Shirt, das sie schon anhatte, als sie Studentin war.
Das kann Nicole Führing nur bestätigen. Sie arbeitet selbstständig als Unternehmensberaterin, eine Branche, die von Männern dominiert wird. Darum hat sie sich auch äußerlich angepasst.
Ich bin dann schnell auf die Kleiderordnung der Männer umgeschwungen und habe von nur Jackett oder Sakko auf Hosenanzug umgeschwenkt und habe eine Zeit lang auch Krawatten getragen.
Je höher die Ambitionen, desto mehr muss sie auf Augenhöhe wahrgenommen werden. Und das funktioniert eben gut über Kleidung, so ihre Erfahrung. Bislang. Aber dann kam Corona und sie musste auf Online-Beratung umstellen.
Das heißt, ich musste mir in dem Online-Bereich schnell eine gute Kompetenzwahrnehmung auch aufbauen. Und da habe ich gemerkt, dass genau diese Situation, also wie stelle ich mich im Video, in dem Ausschnitt dar, welche Kleidung trage ich und wie wird das wahrgenommen, das musste ich ändern.
Unterstützt wurde sie dabei von Imageberaterin Reyes Rodriguez. Möbel sind dabei das eine, das andere aber vor allem die Farben. Nicole Führings Job ist es, Unternehmer zu beraten, damit sie etwas in ihrem Betrieb umstellen. Dafür müssen die Unternehmer ihr vertrauen. Aus diesem Grund rät Rodriguez zu Blau, denn farbpsychologisch erweckt diese Farbe den Eindruck von Verlässlichkeit und Vertrauen.
Das liegt daran, dass wir in der Natur, in unserer Umgebung nicht zu viel Blau haben, abgesehen natürlich vom Ozean und dem Himmel. Aber ansonsten hat man in der Pflanzenwelt kaum Blaues. Und alles, was selten ist, erfährt einen hohen Wert.
Die Wirkung der Farbe Blau möchte auch Rendel Peach bei ihren Kostümen demnächst mal ausprobieren. Sie kümmert sich in einem Sanitärunternehmen um Personalfragen und hat schon das ein oder andere Mal erlebt, dass das zwar wohl ausgewählte Outfit dennoch hinderlich sein kann, wenn es denn so gar nicht zu einem passt.
In meinem Outfit muss ich mich wohlfühlen. Das sage ich auch immer Mitarbeitern. Wenn ihr an euch rumzupft, dann kommt lieber mit offenem Hemd.
Das kann auch Beraterin Jessica Reyes Rodriguez nur bestätigen. Was nützen High Heels, wenn Frau nicht darin laufen kann? Und tatsächlich ist auch ein legererer Look unter Umständen zielführender, allerdings mit Einschränkungen. Wenn es denn schon die Jeans sein soll, dann bitte möglichst neu und unbedingt ohne Waschung. Der erste äußerliche Eindruck müsse eben passen, damit Frau eine Chance bekommt, gehört zu werden. Auch Nicole Führing arbeitet bei ihren Online-Beratungen nun viel mit der Farbe Blau. Eine dezente, im Blauton gehaltene Skyline, als Bild im Hintergrund, sie selbst davor in einem blauen Sakko.
Das Ergebnis ist, dass ich mich selber besser fühle. Und ich habe eindeutig das Gefühl, dass die Wahrnehmung von meinem Gegenüber auch anders ist und dass diese mich auch für kompetenter wahrnehmen.
Kompetent wahrgenommen zu werden, das lässt sich, wie eben gerade gehört, durch das richtige Outfit erreichen, aber vor allem auch durch den richtigen Auftritt. Jetzt im Dezember stehen in einigen Firmen noch die Jahresgespräche bzw. auch Mitarbeitergespräche, wie sie genannt werden, an. Das ist eine gute Gelegenheit, den Chef bzw. die Chefin auf sich aufmerksam zu machen. Aber die Gespräche sind nicht zu unterschätzen und nicht mal so en passant geführt. Und genau deshalb sprechen wir jetzt darüber mit Dr. Cornelia Tanzer, Diplompsychologin und Mitgeschäftsführerin des Coaching-Unternehmens Female Leadership. Frau Tanzer, Jahresgespräche sind eine Chance, sie können aber auch das Gegenteil bewirken. Wie können sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf das Jahresgespräch richtig vorbereiten?
Also aus meiner Erfahrung ist das Thema Vorbereitung wirklich ganz essentiell und wichtig. Häufig ist ja das Ziel eines Jahresgesprächs, nochmal so das Jahr Revue passieren zu lassen, nochmal drauf zu schauen, was hat denn eigentlich stattgefunden, was gab es an Besonderheiten, an herausfordernden Projekten, wie hat auch die Zusammenarbeit funktioniert. Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, da auch nochmal Schwerpunkte zu setzen und auch nochmal auf sich aufmerksam zu machen, auch auf die besonderen Extrameilen, die gegangen worden sind in diesem Jahr.
Dieses Jahr ist natürlich ein ganz besonderes Jahr, Corona-Zeiten. Da ist das Setting für dieses Jahresgespräch natürlich ein anderes. In den meisten Fällen wird es digital über Skype, Teams oder Zoom oder andere Tools geführt. Was ändert sich da für die Arbeitnehmer? Worüber müssen sie sich im Klaren sein?
Also das ist ehrlich gesagt auch häufig ein Thema in Coachings mit den Führungskräften, die da eine hohe Unsicherheit haben, ne? Und die auch solche Fragen stellen wie, wie mache ich das denn jetzt mit der Beziehungsgestaltung in Zoom? Weil das ist so im persönlichen Kontakt viel leichter. Da habe ich irgendwie viel mehr auch nonverbale Signale. Und gleichermaßen ist das aber natürlich auch was, was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betrifft, dass da eine andere Distanz ist und auch weniger einfach über diesen nonverbalen Kanal an Botschaft oder an Beziehungsgestaltung auch transportiert wird. Und umso aktiver muss ich das natürlich tun in Form von expliziten Fragen oder in Form von vielleicht auch einer bewusst eingesetzten Mimik oder Gestik, damit ich trotz dieses etwas technischen Systems irgendwie auch spürbar werde und mich auch zeige als Person.
Wenn Sie sagen, sich auch zeigen als Person, wie wichtig ist es, dass ich zum Beispiel meinungsstark bin? Oder ist es viel wichtiger, dass ich eher so ein bisschen ja, Mainstream-mäßig unterwegs bin, also bequem für den Arbeitgeber?
Das ist ja fast eine Suggestivfrage.
Naja, es kann ja gut sein, dass ein Arbeitgeber nicht unbedingt mit einem Mitarbeiter, der zwar gut, aber meinungsstark ist, da hat er möglicherweise mehr Probleme als mit jemandem, der mit einem d'accord geht.
Ja, absolut. Also ich glaube, da müssen wir nochmal unterscheiden, was für ein Format hat dieses Jahresgespräch. Das kann ja sehr unterschiedlich sein. Also es gibt ja durchaus Unternehmen, die sowas jährlich durchführen wie Zielvereinbarungsgespräche. Und dann hängt da auch ein Bonus tatsächlich dran an dem Ergebnis dieses Gesprächs. Und da empfehle ich jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin dann natürlich für die eigenen Interessen einzutreten und auch deutlich zu machen, was wirklich an Leistung gebracht wurde in dem Jahr. Und da ist es natürlich auch wichtig, meinungsstark zu sein und die eigene Position auch zu vertreten. Ich würde das aber auch, wenn es jetzt nicht nur um Geld geht, ne, sondern wenn es um die eigenen Kompetenzen geht oder auch um das Thema Zusammenarbeit, ist es aus meiner Erfahrung ganz wichtig, die eigene Meinung zu formulieren und auch zu platzieren und eigene Erwartungen auch zu adressieren, aber das sicherlich auf einer, ja, auf der richtigen Art und Weise. Also was ich häufig in Coachings diskutiere mit den Coaches, ist die sogenannte gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel. Da geht es eben darum, die Meinung schon sehr deutlich auch zu transportieren, aber auf eine Art und Weise, dass es der andere auch nicht als übergriffig empfindet oder eben als vielleicht nicht angemessen aus der Mitarbeiterrolle heraus.
Das ist natürlich eine gerade Wanderung und möglicherweise muss man diese gewaltfreie Kommunikation auch üben, damit es nicht falsch ankommt. Wie wichtig ist Selbstlob? Sie hatten angesprochen, die eigenen Leistungen muss man auch in den Mittelpunkt stellen. Selbstlob kann ja auch nicht gut ankommen.
Ja, also das teile ich. Ich sage dann auch immer gerne den Spruch, Bescheidenheit ist eine Zier, weiter kommt man ohne ihr. Aber gerade diese Jahresgespräche sind natürlich der Ort und da ist es, entspricht es auch der Rolle eines Mitarbeiters und nicht darauf zu warten, dass das alles immer gesehen wird. Das ist auch gar nicht immer böser Wille der Führungskräfte, es nicht zu sehen, sondern es geht einfach auch unter im operativen Geschäft, gerade jetzt. Aber das ist ganz wichtig, um auch in der Karriere ein Stück nach vorne zu kommen. Bei uns heißt das Selbstvermarktung. Also was kann ich tun, um mich da auch in Stellung zu bringen und auch auf mich aufmerksam zu machen?
Man kann ja auch auf sich aufmerksam machen durch gute Vorschläge, durch kreative Ideen. Wie wichtig sind die und wo ist da die Grenze zur Einmischung, dass der Chef das Gefühl hat, naja, die übernimmt da gerade meine Aufgabe?
Also aus meiner Perspektive sind die sehr wichtig und ich erlebe auch viele Unternehmen da jetzt in einer Art des Umdenkens, also dass die sehr viel drüber nachdenken, wie können wir eigentlich systematisches Ideenmanagement betreiben. Und wie können wir eigentlich diese ganzen guten Ideen, die es einfach gibt, auf Mitarbeiterebene, die sind ja dann an der Front, die sprechen mit den Kunden, ne? Die kennen die Prozesse gut. Und die Vorstände und die Geschäftsführer sind ja da ganz oft weit weg. Also wie können wir das tatsächlich noch mehr nutzen? Weil das Thema Innovation ist ja ein ganz großes in diesen Tagen, ne? Um einfach auch marktfähig zu bleiben in Zukunft. Also da erlebe ich durchaus eine Öffnung und auch, dass viele das sehr positiv sehen, wenn Ideen eingebracht werden.
Sagt Diplompsychologin und Coach Cornelia Tanzer. Und wie das mit dem Thema Geld in Jahresgesprächen ist, darüber sprechen wir gleich mit ihr. Das Gehalt ist natürlich kein unwichtiges und da geht es ja auch immer wieder um die Lohnunterschiede zwischen männlichen und weiblichen Kollegen. Und die sind nach wie vor hoch in Deutschland. Im vergangenen Jahr lag der Gender Pay Gap im Mittel bei 20% des durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes. Also Obacht für die Damen. Allerdings fragen sie, so heißt es, einfach weniger häufig nach einer Gehaltserhöhung. Wir sprechen noch einmal mit Business Coach Cornelia Tanzer. Ist ein Jahresgespräch mit dem Chef eine gute Gelegenheit, das Gehalt anzusprechen oder eher nicht?
Doch, also das ist auf jeden Fall der Zeitpunkt. Ne? Also häufig ist das auch wirklich explizites Thema, jetzt nicht nur in diesen Zielvereinbarungsgesprächen, sondern auch in den Jahresgesprächen, dass man nochmal das zumindest reflektiert oder da wäre der Ort, das dann eben auch zu adressieren und das auch einzufordern.
Obwohl Richtung Ende des Jahres das Budget für das nächste Geschäftsjahr ja meist schon beschlossen ist und die Gehaltserhöhungen sind dann ja nicht da drin.
Ja, also das ist richtig und gleichzeitig gibt es natürlich häufig im Herbst diese Budgetrunden, wo so ein gewisser Zuschlag an Gehaltserhöhungen jetzt vielleicht einfach mal grundsätzlich für die Firma mit einkalkuliert wird. Nur wie viel ich jetzt von diesem Topf bekomme als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, das hängt sehr an meinem eigenen Verhandlungsgeschick.
Jetzt haben wir über viele Punkte gesprochen und das sind Tipps, die Sie gegeben haben, die so im Allgemeinen zutreffen. Aber jeder Chef ist ja nun anders. Da muss man sich als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin drauf einstellen. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mal gesagt, sie folge der Maxime, vom Ende her zu denken. Wenn wir das mal tun, was ist das Ende? Also was muss ich als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin auf jeden Fall erreicht haben, wenn sich das Jahresgespräch dem Ende zuneigt?
Ich sollte auf jeden Fall sichergestellt haben, dass ich mich ausreichend eingebracht habe. Also wenn jetzt die Führungskraft einen Monolog gehalten hat in diesem Gespräch, dann war das sicherlich nicht das Ziel, ne? Sondern dass ich mich eingebracht habe mit den Themen, die mir wichtig sind. Das kann sein, zu benennen, was ich gut finde an der Zusammenarbeit, was ich mir aber auch anders wünsche, dass ich nochmal deutlich gemacht habe, was wirklich mein Beitrag war in diesem Jahr, aber auch, was ich mir vielleicht für nächstes Jahr wünsche an inhaltlichen Aufgaben, an Projekten. Wie sieht das überhaupt mit dem Arbeitspensum aus? Also, dass ich sowohl die Vergangenheit ausreichend beleuchtet habe, wie auch meine Erwartungen und Wünsche an die Zukunft, an das nächste Jahr formuliert habe.
Cornelia Tanzer, vielen Dank Ihnen, Diplompsychologin und Mitgesellschafterin des Coaching-Unternehmens Female Leadership, für diese Informationen. Und vielleicht waren einige Tipps für die Hörerinnen und Hörer dabei, die jetzt noch vor Jahresgesprächen stehen. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Und das war Campus und Karriere heute mit Thekla Jahn.